Die Situation vor 1707: England und Schottland zankten sich ständig wie zwei Geschwister. Queen Anne als Mami beider versuchte, die Streithähne zu beschwichtigen. Am Ende schickte sie beide auf dasselbe Zimmer. Naja, ein bisschen komplexer war es damals schon. Ich sagte hier, was den Weg zur Union von England und Schottland bereitet hat, warum und wer sie wollte und was sie eigentlich gebracht hat. Ihr hört My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Die Union zwischen England und Schottland 1707. Hallo, Jodunje, Kemmerer Haarschiff. Jahrhundertelang haben die Schotten für ihre Freiheit gekämpft. William Wallace, Robert the Bruce und andere Helden setzten alles aufs Spiel, um den Nachbarn England in die Schranken zu weisen. Bis die Schotten 1707 quasi einfach aufgaben? Freiwillig gingen sie eine Union mit England ein? Warum nur? Also was war da vor der Union passiert? Es ging ums Geld. Schottlands Handelsprobleme. England hatte sich seine Kolonien gesichert und betrieb lukrativen Handel. Schottland hatte wenig davon. Fast alles hing in Schottland damals noch vom Viehhandel ab. Und der ging eben auch noch größtenteils nach England. In Glasgow hatte sich immerhin schon eine gewisse Vorindustrie etabliert, Leinenwebereien etwa. Und für noch etwas war Glasgow schon bekannt, Tabak. Doch dieser Handel verlief bis dahin nur über den Schwarzmarkt. Warum das so war? Dazu gleich mehr. Zusammengefasst konnte Schottland damals folgende Güter exportieren: Vieh, Häute, Leinen, Salz, Kohle, Fisch und ein bisschen Wolle. Diese Produkte gingen an europäische Partner an der Nord- und Ostsee. Frankreich, Niederlande, Schweden, ganz Skandinavien. Und England? Zwei Drittel dessen, was dieses Land exportierte, war Wolltuch. Dazu noch Metall, Kohle und Zinn. Aber seit einiger Zeit kam noch der Umschlag und Weiterverkauf von Waren aus und in die Kolonien dazu. Kurz gesagt, Schottlands Handel war mit Europa, Englands mit der ganzen Welt. Und das hatte Auswirkungen auf die Finanzen der Länder. Englands Vorteil. Ein wenig neidisch blickten die Schotten also auf den Reichtum, den die englische East India Company erwarb. Und gerne hätten sie ein Stück von diesem Kuchen abgehabt. Warum ging das nun nicht? Zwar hatten beide Reiche denselben Monarchen, doch die beiden Parlamente waren sich überhaupt nicht grün. So hatte England Mitte des 17. Jahrhunderts die sogenannten Navigation Acts erlassen. Grob sagten die, nur englische Schiffe durften Fracht aus den englischen Kolonien holen. Eigentlich waren diese Gesetze hauptsächlich gegen den Konkurrenten Niederlande gerichtet. Doch sie trafen eben auch Schottland und schlossen es vom globalen Handel aus. Es war quasi eine patriotische Pflicht, das zu ändern. Also versuchten die Schotten, ihr Glück in die eigenen Hände zu nehmen. Das Darien-Schema. 1995 gründete das schottische Parlament die Company of Scotland. Hauptinitiator war William Paterson, ein schottischer Finanzier und der Mitbegründer der Bank of England, also ein Profi. Man hatte auch einen erfolgversprechenden Plan. An der Ostküste von Panama wollte man einen Handelsposten als Drehscheibe eröffnen. Er sollte sowohl Wege über den Pazifik als auch über den Atlantik ermöglichen. Dieser Bereich hieß damals noch Darien und so ist der Plan heute als Darien-Schema bekannt. Klang alles wie eine gute Idee und viele Schotten wollten mitmachen. Es brauchte Geld für das Unternehmen. Eine Welle aus Patriotismus und Hoffnung brachte 400.000 Pfund an Kapital zusammen. Rund 1.400 Menschen hatten investiert, vom Adligen bis zum Bürger. Nur um ein Gefühl zu bekommen, wenn man diese 400.000 Pfund etwa in Güter von damals auf heute umrechnet, wären das rund 100 Millionen Euro. Diese gewaltige Summe entsprach damals einem Fünftel des schottischen Gesamtvermögens. Lasst das mal kurz sacken. 20% des gesamten Geldes eines Landes steckte in einem Unternehmen. Ob das wohl gut gegangen ist? Spoiler. Nein. 1698 siedelten sich 1200 Menschen für die Company of Scotland in New Edinburgh in Panama an. Schon im Juli 1699 waren diese ersten Siedler am Ende. Hunger und Krankheiten hatten sie dezimiert. Doch da war schon eine zweite Welle an Siedlern unterwegs. Die trafen ein, als die Kolonie bereits verlassen war. Dennoch blieben sie. Doch die Spanier beanspruchten das Land nun für sich und griffen an. Und jetzt kommt der Plottwist, der die Schotten nachhaltig sauer auf England machte. Der englische und schottische König William III. Verbot den englischen Kolonien, den Schotten zu helfen. Der Grund, er wollte keinen Krieg mit Spanien riskieren. Das war das Ende des Darien-Schemas. Im Jahr 1700 gaben die letzten Siedler auf. 2000 Menschenleben hatte das Unternehmen bis dahin gekostet. Und das Geld war futsch. Am Ende stand Schottland schlechter da als je zuvor. Die Staatsschulden und Schulden der Elite waren verheerend hoch. Und die Verbindungen zum Nachbarn England waren schlecht. Und sie sollten sich noch verschlechtern. 1704 kam es fast zum Krieg. Die Wooster-Affäre. William III. War 1702 gestorben und Anne, eine Tochter des geschassten James II., bestieg den Thron. Die Company of Scotland versuchte derweil wieder auf die Beine zu kommen. Ein Schiff mit Waren aus Macau, einer portugiesischen Kolonie, lief beim Rückweg auf Grund. Die Company charterte daraufhin das Schiff Annandale, das die Ware sichern sollte. Das Problem, die Annandale wurde in der Themse in England ausgerüstet. East India Company, also der englische Rivale, setzte die Annandale dort einfach fest. Die Schotten riefen das Gericht und die Königin an, doch die reagierten nur langsam. Die Wut über diesen Vorfall entlud sich schließlich an Unschuldigen. In Leith setzten die Schotten das Schiff Wooster fest. Man verhaftete die Crew, klagte sie wegen Piraterie an und hängte sie schließlich. Sie waren unschuldig. Dabei war die Wooster nicht einmal ein Schiff der East India Company. Es war ein reiner schottischer Racheakt, ohne Sinn und Verstand. Beide Parlamente waren nun empört und Krieg lag in der Luft. Die Parlamente. Es gab noch weitere Probleme zwischen den beiden Reichen. So zog Englands Politik die Schotten immer wieder in Kriege, die sie nicht wollten. In dem Fall mal wieder mit Frankreich über die spanische Erbfolge. Das schottische Parlament erließ darum 1703 ein Gesetz, den Act of Anand Peace and War. Darin machten die Schotten klar, wir machen unsere eigene Außenpolitik. 1704 folgte noch der Act of Security. Hier erklärte Schottland, dass es sich im Zweifel ja seinen eigenen König suchen könne. Vielleicht einen der Stuarts, die da noch in Frankreich saßen? Jakobiten, anyone? Für England fühlte sich das so an, als habe man den Feind Frankreich quasi im Rücken sitzen. Nicht ganz zu Unrecht. Das Parlament in London konterte darum mit dem Alien Act von 1705. Der behandelte Schotten jetzt wie Ausländer und das war ein Riesenproblem, weil viele reiche Schotten Land in England besaßen und zudem Zugang zum Hof haben wollten. Und jetzt kommt es, das gleiche Gesetz verbot den Handel mit Schottland, es sei denn, man trete in Verhandlungen zu einer Union ein. Heißt, auch der so wichtige Viehhandel war nun bedroht. Man ging sich quasi per Gesetz gegenseitig an die Kehle. Die Union als Rettung. Die Königin Anne hatte schon bei Antritt eine Union der beiden Reiche vorgeschlagen. Einigen galt sie nun als Rettung. Auch in Schottland gab es um 1705 eine starke Bewegung, eine Union zu unterstützen. Es gab nämlich auch viele Vorteile. Man hätte eine starke Armee, die für Sicherheit sorgen würde. Schottland hätte endlich Zugang zu den Kolonien und könnte sich vom Darien-Desaster erholen. Krieg zwischen den beiden Reichen wäre dann natürlich vom Tisch. Und dann gab es eben eine Art aufkommendes britisches Nationalgefühl. Aus mehreren Reichen eine größere Nation zu erschaffen, hatte eben seinen Reiz. Nicht wahr, Deutschland? Friede, Reichtum und die britische Bewegung waren starke Argumente für eine Union. Diese Argumente, und viele sagen, ein Haufen Bestechungsgeld, führte zu einer Abstimmung im schottischen Parlament für eine Union mit England. Viele Bürger und gerade natürlich auch die Jakobiten in den Highlands sahen das natürlich ganz anders. Es gab in Edinburgh sogar Krawalle auf den Straßen gegen die Union. Aber der Kars war bissen. Am 25. März 1707 trat das schottische Parlament zum letzten Mal für 292 Jahre zusammen. Am 1. Mai 1707 wurde Schottland ein Teil des Vereinigten Königreichs. War die Union gut für Schottland? Da ist ein wichtiges Detail. Es wurde The Equivalent genannt, der Ausgleich. Es handelte sich um 398.000 Pfund, die England an Schottland zahlte. Ausgeglichen wurde damit einerseits, dass Schottland nun ja auch die höheren Steuern und einen Teil der gesamten Staatsschulden übernahm. Andererseits wurde hier ein Ausgleich für die Verluste beim Darien-Schema erzielt. Ohne dieses Geld und ohne den Zugang zu den Kolonien wäre Schottland sicher in höchste Nöte geraten. Natürlich sagten die Gegner der Union, das wäre ein silberner Handschlag gewesen. Der Historiker Devine, ein Experte für die Union von 1707, widerspricht dem. Er beschreibt den Zusammenschluss als schmerzhaften, aber notwendigen ökonomischen Wendepunkt. Schottland habe nicht seine Seele verkauft, sondern seine Zahlungsfähigkeit gerettet. Daraus zog das Land langfristig Bildung, Industrie und kulturelle Stärke. Also ging es Schottland dann besser nach der Union? Das ist eine Frage des Standpunkts. Denn die Highlands und Islands waren noch immer eine strukturell schwache Region. Dort standen die schweren Zeiten der Highland Clearances bevor. Dazu habe ich hier mal einen Beitrag gemacht. Anders sah es dagegen in den Lowlands aus. Glasgow explodierte förmlich in Kapitalismus. Die Tabaklords begannen ihren vorher noch heimlichen Handel nun erst richtig. Mitte und Ende des 18. Jahrhunderts kontrollierten sie zeitweise über 50% des gesamten britischen Tabakimports. Und sie investierten ihr Geld in die Stadt, was die Weichen für die Zukunft stellte. Der Tabakboom brach zwar Ende des 18. Jahrhunderts zusammen durch die Unabhängigkeit der USA, doch Glasgow ging direkt über in die Industrialisierung. Textilien, Schiffe, später Loks, Stahl und mehr gingen in die ganze Welt, also die Kolonien. Glasgow galt bald als Second City of the Empire hinter London. Wenn Glasgow die Muskeln waren, war Edinburgh der Geist. Denn England hatte mehr Menschen, doch Schottland hatte mehr Universitäten. Und so startete das Scottish Enlightenment in den kommenden Jahrzehnten. In Edinburgh entstanden die Grundlagen der modernen Ökonomie, Sozialwissenschaften und Philosophie. Gelehrte wie David Hume, Adam Smith und andere strahlten die ganze Welt aus. Zwar wären diese Denker vielleicht auch ohne Union irgendwie erfolgreich gewesen, doch der Zugang zur Welt und die finanzielle Stabilität der Union haben sicherlich geholfen. Also ja, Schottland hatte etwas von der Union 1707. Es wäre einfach falsch, das nicht zu sehen. Aber Schottland war, wie schon vorher, gespalten. Die Highlands verarmten, die Lowlands wurden reicher. Wichtige Entscheidungen traf nun aber eben ein Parlament in England, oft vorbei an den schottischen Nöten. Das schmeckte nicht jedem und das sollte auch neuen Zulauf für die jakobitischen Rebellen bringen. Die Union ist ein Zankapfel bis heute. Aber immerhin gibt es seit 1999 wieder ein eigenes schottisches Parlament. Schlussbemerkung. Ein wichtiger Punkt. Ich habe an vielen Stellen der Erzählung die Komplexität etwas gestrichen. Der Reichtum der Tabaklords hing zum Beispiel stark mit Sklaverei zusammen. Und obwohl das Scottish Enlightenment auch positive Auswirkungen für Arbeiter hatte, gab es eine furchtbare Armut in den Städten. Das aber ist kein rein schottisches Problem. Also hat Schottland nun profitiert? Ja. Hat jeder in Schottland profitiert? Oh nein. Sollte man die Union wieder auflösen? Das ist eine Frage, die nur und alleine die Schotten beantworten sollten. In diesem Sinne sage ich, Cheri an Draste, Agus Euchema. Es wurde der Äquivalent genannt. Die Äquivalent. Die Äquivalent genannt.